Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, Sound haben wir. Ja, das klingt schon mal super.
Kann ich auch was sagen? Ja.
Ja, du darfst auch was sagen. Ich hoffe, dass du was sagen darfst. Das ist natürlich das Allerwichtigste, dass wir dich hier richtig gut verstehen. Ich stelle uns am besten mal kurz vor. Mein Name ist Mehdi Host. Ich bin Verlegerin beim Travel Diary Verlag und unser Motto ist Entdecke deine Abenteuerlust. Das ist so der Slogan, der unsere Arbeit mittlerweile seit 17 Jahren schon begleitet. Und wir machen viele, viele Erlebnisberichte, machen aber auch so Outdoor-Themen wie Geocaching, da haben wir ein schönes Buch oder einige schöne Titel und natürlich auch unsere Reisegeister-Reihe, das sind so alternative Stadtführer, die haben wir seit 2009 im Programm und eigentlich geht es bei uns immer wieder um die Abenteuerlust, egal wo und die Motivation unserer Autoren, unserer vielen, vielen Berichte, die sind natürlich unterschiedlich, die Verkehrsmittel variieren und jeder Autor hat irgendwie einen anderen Fokus. Alle haben aber ihre Abenteuerlust gemeinsam, genauso wie die Petra Büschelberger hier an meiner Seite. Petra ist schon ganz, ganz oft in Russland gewesen, genauer gesagt auf Olchon, einer Insel im Baikalsee, Und ja, das ist so ihr persönlicher Kraftort. Einerseits kann die Petra dort Ruhe finden und andererseits aber auch mit Einheimischen in Kontakt kommen, führt dort ein Leben ohne öffentliches Wasserversorgungsnetz mit Außentoilette und alles so ein bisschen ursprünglicher, als du das aus deinem Dresdner Leben kennst. Und ich freue mich jetzt riesig drauf, ganz, ganz viel zu hören, zu sehen. Auch du hast Fotos mitgebracht und wünsche Ihnen, liebes Publikum, viel Spaß mit weit entfernter Nähe von Petra Büschelberger.
Dankeschön. Ja, Sibirien zu bereisen war einer meiner Kindheitsträume. Und ich wollte dort unberührte Landschaften, einsame Regionen kennenlernen. Ich wollte dort Tiere beobachten und auch Menschen fremder Kulturen kennenlernen. Aber das blieb nur ein Traum für mich, denn ich bin in Dresden zu Zeiten der DDR aufgewachsen und da war mir eine individuelle Reise in den asiatischen Teil der Sowjetunion nicht möglich. Erst im Alter von 56 Jahren erfüllte sich mein Traum für mich, denn ich lernte Simone, eine deutsche Frau, zunächst nur am Telefon kennen, die mit ihrem Lebensgefährten Leonid auf der Insel Olchon im Baikalsee lebte und dort ein Holzhaus baute. Und als wir telefonierten, dachte ich, oh, Sibirien. Und handwerklich unbegabt bin ich auch nicht. Also habe ich meine Hilfe beim Hausbau angeboten und bin im Jahr 2003 das erste Mal nach Sibirien gereist. Und dann aber immer und immer wieder 12 Jahre lang. Aus meinem Buch, erster Tag in Sibirien. Irkutsk, die Großstadt in Sibirien, ist mein Flugziel. Nonstop ist diese Stadt von Deutschland aus nicht zu erreichen. Umsteigen in Moskau mit Flughafenwechsel. Gepäck abholen, Passkontrolle, Zoll, Bushaltestelle suchen, per Bus zum Inlandsflughafen fahren. Sicherheitskontrolle, Check-in, 4 Stunden bis zum Abflug Flug warten, 6 Stunden Nachtflug, 10 Uhr Ortszeit Landung, zu Fuß übers Rollfeld zur Gepäckausgabe und schon stehe ich vor dem Flughafengebäude in Irkutsk, wo viele Menschen auf ihre Freunde, Verwandten, Bekannten und Gäste warten. Auch ich soll abgeholt werden, von Simone nehme ich an, und suche nach einer deutschen Frau. Immer mehr Menschen haben sich gefunden und sind gegangen. Ich stehe fast nur noch allein da. Ein komisches Gefühl. Mit einem Mal fragt eine Stimme hinter mir, Petra? Ich drehe mich um und da steht ein Mann. Leonid, frage ich. Ja, er ist es und holt mich ab. Leonid ist Russe, mittelgroß, mit blauen Augen, graumeliertem Haar und kurzem Bart. Er begrüßt mich auf Deutsch. Wir gehen zum Auto, einem Toyota Kleintransporter mit Pritsche und fahren zu einer kleinen Einzimmerwohnung, welche die beiden in Irkutsk gekauft haben. Sie ist gemütlich eingerichtet, ich fühle mich angekommen und bin glücklich. Die Anspannung der Reise fällt von mir ab und große Müdigkeit überkommt mich. 7 Stunden Zeitverschiebung nach Osten zeigen zusätzlich ihre Wirkung. Ich Ich kann auf dem Sofa schlafen, während Leonid noch Besorgungen macht. Er hat mir erzählt, dass heute auch noch 3 deutsche Männer angekommen sind, um ihnen auf der Insel beim Hausbau zu helfen. Es sind 3 junge Wandergesellen, Handwerker auf der Walz. Mit uns werden die Sachsen auf Alchon einziehen, denn auch diese 3 sind rein zufällig aus Sachsen, wie ich. Leonid hat die schöne Idee, mit uns allen am zeitigen Nachmittag nach Taizi in 47 Kilometer von Jakutsk entfernte Freilichtmuseum zu fahren. Das ist also ein architektonisch-ethnografisches Museum, sehr interessant, nicht nur für die Handwerksburschen, sondern auch für mich war das sehr interessant. Im Toyota Kleintransporter treten wir die Rückfahrt auf einer schnurgeraden Asphaltstraße an. Ich sitze vorne neben Leonid, die Handwerksburschen hinten. Als ein PKW uns riskant überholt und dann kriminell schneidet, kann Leonid nicht mehr erfolgreich bremsen. Krach, Gepolter, Splitter und wir werden alle ordentlich durcheinander gewirbelt. Aber keiner verletzt. Blech- und Glasschäden an beiden Autos. Es wird geredet. Leonid will unbedingt auf die Polizei warten wegen der Versicherung, die er für seinen Wagen hat. Also warten wir. Plötzlich ist ein etwa 10-jähriger Junge da und führt uns kurvenreich und stolz strahlend auf der wenig befahrenen Straße sein großes neues Fahrrad vor. Ein Auto hält an und ein Mann in Uniform steigt aus. Endlich die Polizei. Der Mann geht zu dem Jungen, redet kurz mit ihm und erhält das Fahrrad von dem Kind. Und nun tanzt der Uniformierte freudestrahlend und lachend kurvige Figuren mit dem Rad auf dem Asphalt. Er hat enormen Spaß daran. Danach schlendert er zu uns, er fragt das Geschehene, besieht sich alles, teilt mit, dass er nicht zuständig sei und fährt davon. Der Himmel scheint zu brennen, was für ein herrlich rot-goldener Sonnenuntergang, während wir immer noch warten. Georg, ein deutscher Freund von Simone und Leonid, kommt zufällig vorbeigefahren. Er hält an, nimmt die Wandergesellen und mich mit und bringt uns in die Jugendherberge, in der die Männer in Jakutsk untergebracht sind. Leonid wird mich dort abholen, wenn mit der Polizei alles geregelt ist. Wieder warten wir und warten und warten. Darüber beginnt der neue Tag. Nachts um 00:30 entschließe ich mich völlig erschöpft, irgendwo in der vollbelegten Jugendherberge mein müdes Haupt hinzulegen und zu schlafen. Und just in dem Moment erscheint Leonid endlich und sagt, dass er noch ins Krankenhaus zur Blutabnahme muss. Alkoholtest. Wir fahren hin. Auf der Fahrt durch das nächtliche, schlecht beleuchtete Irkutsk ohne Licht am Auto, denn die Scheinwerfer gingen zu Bruch, und auf den Straßen mit den vielen und teilweise sehr großen und tiefen Schlaglöchern wird mir doch recht ängstlich zumute. Immer wieder kracht es und das Auto kommt in Schieflage, wenn wir in ein Schlagloch geraten. Die Dunkelheit nimmt Leonid teilweise die Orientierung. Lieber Gott, lass alles gut gehen. Es ist doch erst mein erster Tag in Sibirien, schicke ich insgeheim ein Stoßgebet gen Himmel. Wie anders waren doch meine Kindheitsträume. Wir finden das Krankenhaus. Leonid lässt sich Blut abzapfen und dann endlich fahren wir in die Wohnung. Nach kurzem Schlaf sitzen wir beide am Frühstückstisch. Leonid ist sehr nachdenklich, wortkarg und bedrückt. Was ist, Leonid? Nun, die Scheinwerfer sind kaputt. Ja, da fahr doch einfach zu Toyota, die werden schon Scheinwerfer haben. Ach, Petra, so geht das hier nicht. 3 Schrottplätze hat ihr Kutzt. Dort muss ich hin. Oh je, wie schnell hat nicht Ostdeutsche doch das westliche Wohlstandsdenken in den Griff genommen. Ich habe alle Jahreszeiten auf Alchon erlebt und bin immer wieder glücklich und begeistert gewesen, wenn die Jahreszeiten sich veränderten. Im Frühling, wenn die Kuhschellen blühen in verschiedenen bunten Büscheln im Wald und teilweise auch auf der Steppe. Oder wenn dann später 3 Wochen im Mai die Rhododendren, das ist das Unterholz im Wald, mit dieser herrlichen, fröhlichen, freundlichen Farbe erblühen, ist das einfach fantastisch. Ich beschreibe in meinem Buch die Jahreszeiten und auch diese herrliche Blütenpracht. Aber auch bei den Tieren an ihrem Verhalten kann man sehen, dass jetzt wirklich der Frühling ruhig eingezogen ist. Die Rinder, die alle frei auf der Steppe laufen, legen sich wieder hin. Die Zugvögel kommen, geben dem Frühling dann auch eine Stimme und beginnen mit ihrem Brutgeschäft. Ganz besonders schön fand ich auch den sibirischen Winter, der dort auch also dunkle Tage kennt und die Lärchen und vor allen Dingen auch die Birken dann in ihrer herbstlichen Färbung wie Fackeln in der Landschaft stehen, um dem grauen Tag auch noch ein bisschen Licht zu geben, so scheint es. Das Wetter ändert sich, die Winde werden stürmischer und richtiger Sturm peitscht an den Baikal, dass er wirklich braust und rauscht wie ein Meer und seine Gischt ans Ufer und auch an die Steilküsten der Inselfelsen wirft. Aber es gibt auch ruhige Tage im Herbst, aber man sieht, dass das Wetter schon kälter wird und die Gischt sozusagen schon als Eis am Ufer und an den Felsen hängen liegen bleibt und die Eisbildung beginnt. Ganz besonders hat mich der Winter in seinen Bann gezogen. Ich beschreibe also, wie dieser See sich mit einer Eisdecke zudeckt und immer wieder bricht sie aber auch auf und dann schieben sich die Eisschollen übereinander und durch das reine Wasser dort in dem See glitzern und funkeln sie dann in der Sonne und man weiß gar nicht, welche das schönste Eisgebilde dort auf dem See denn dann ist und jedes Jahr ist es wieder anders. Ich möchte Ihnen aus dem Winter eine Geschichte vorlesen, die ich im Jahr 2005 erlebt habe, Vanya oder der Blick ins Universum. Ganz unvermittelt traten Vera und Kyrill am ersten Tag meines Winteraufenthalts in mein Leben. Das Ehepaar wohnt in Khushir, das ist der größte Ort dort auf der Insel. Ich wohnte in Kharanzi, 6 Kilometer entfernt. Ich besuchte sie schon des Öfteren und wir freundeten uns an. Petra, wir bekommen freitags immer Wasser, dann heizen wir die Banja, sagt Vera eines Tages und lädt mich zum gemeinsamen Banja-Besuch ein. Ich nehme das Angebot freudig an. Zu jedem Anwesen gehört hier auf Alchon eine Banja, die russische Sauna. Sie befindet sich meist als separates kleines Holzhaus in russischer Blockbauweise auf dem Grundstück. Auf Alchon gibt es keine zentrale Wasserleitung. Wasser wird mit einem Tankwagen in einem bestimmten Rhythmus an jedes Anwesen geliefert. Ein solcher Wassertag ist oft auch Banja-Tag. Dann ist zu beobachten, dass aus vielen Schornsteinen gleichzeitig der Rauch aufsteigt und übers Dorf zieht. Als ich am vereinbarten späten Freitagnachmittag komme, heizt Kyrill bereits den Banja-Ofen. Er muss oft laufen und immer wieder Holz nachlegen. In dieser Zeit arbeiten Vera und ich in der Küche. Kyrill hatte frischen Fisch mitgebracht und wir zwei nehmen die Tiere aus, schneiden sie in kleine Stückchen und vermengen sie mit Zwiebelwürfeln. Vera gibt Gewürze dazu und stellt das Gemenge zur Seite. Jetzt bereiten wir den Teig für Pelmeni, Nudelteigtaschen mit Füllung, rollen ihn aus, formen die Taschen und füllen sie mit dem Fisch. Wir haben viel Spaß dabei, tauschen Kochrezepte aus und lachen herzlich über jedes Missverständnis aufgrund meiner schlechten Russischkenntnisse. Unsere Pelmeni müssen noch gekocht werden, das übernimmt Kyrill, während Vera und ich in der Banja schwitzen. Im Vorraum empfängt uns warmes, schummrig flackerndes Licht. 5 Kerzen stehen auf dem Boden und geben dem Raum eine anheimelnde und entspannende Atmosphäre. Elektrisches Licht gibt es in der Banja nicht. Das Stromversorgungsnetz erreicht die Insel nicht, es endet auf dem Festland. Auch in die beiden anderen Räume bringt der Schein von Kerzen eine wohltuend beruhigende Stimmung. Bevor wir in den Schwitzraum gehen, will Vera mir einen Hut auf den Kopf setzen. Aber ich lehne das ab, ich mag keine Kopfbedeckung, selbst bei Minusgraden nicht. Im heißen Bereich der Banja schwitzen wir nun ordentlich. Vera mit Hut, ich ohne. Wir unterhalten uns über unsere Familien. Ich genieße die Wärme und fühle mich wohl. Dann sagt Vera plötzlich, komm, stülp mir nun schnell doch einen Hut auf dem Kopf, nimmt mich an der Hand und zieht mich nach draußen in den Schnee ihres Gartens. Eine klare, richtig finstere Nacht umfängt uns mit ihren minus 25 Grad. Kein Licht erhält ihr tiefdunkles Gewand, denn ohne Strom gibt es auch keinen Widerschein einer Straßenbeleuchtung. Die Sterne funkeln und glitzern in der sauberen Luft rein und silbern auf uns herab. Sie scheinen mir hier viel zahlreicher und näher der Erde zu sein als in Dresden. Unsere Blicke gehen zum Himmel und wir versuchen uns die Sternbilder zu zeigen und zu erklären. Was für ein Anblick muss das für einen heimlichen Zuschauer sein? Da stehen zwei nackte Frauen, dampfend mit Hüten auf dem Kopf, lachend und kichernd im Schnee und zeigen fortwährend mit den Fingern in den Himmel. Es ist alles so herrlich unbeschwert. Ein starkes und wunderbares Gefühl. Noch zweimal laufen wir in die nächtliche Kälte, bevor wir die Kerzen löschen und mit einem rundum wohligen Gefühl zu Kyrill gehen. Die Pelmeni sind fertig und schmecken vorzüglich. Vera hat mir ein Bett bereit gemacht, damit ich in der stockdunklen, kalten Nacht nicht 6 Kilometer nach Hause laufen muss. Bald überfällt uns nach Banja und leckerem Essen die Müdigkeit und wir gehen schlafen. Im Bett fällt mir noch einmal mein Gespräch mit Kyrill ein. Hast du in Dresden zu Hause auch eine Banja? Nein, ich habe ein Badezimmer mit Badewanne. Kyrill verzog angewidert das Gesicht. Da sitzt man ja immer in seinem eigenen dreckigen Badewasser. Hat er da Unrecht? Ich werde aber nicht nur von einzelnen Menschen eingeladen und darf sie besuchen, sondern die gesamte kleine Dorfgemeinschaft, das sind etwa 60 Menschen im kleinen Chachanzi, die laden mich zu ihren Festen und Feiern ein, wie hier zum Jolka-Fest. Jolka, der Tannenbaum, der auch dort zum Jahresende aufgestellt wird. Und hier ist es das Jolka-Fest der Kinder. Aber auch mit den Erwachsenen darf ich feiern und bin immer herzlich eingeladen. Und wir sind fröhlich miteinander. Und selbst am Tag des Sieges, also am 9. Mai, feiern ja die Russen die Beendigung des großen Vaterländischen Krieges mit dem Sieg über Hitler-Deutschland, bin ich willkommener Gast. Und hier sehen Sie, dass Alexei Wassiljewitsch, der einzige Kriegsveteran, den es in dem kleinen Dorf noch gibt, einen langen und gestenreichen Toast spricht. Ja, und anschließend wird natürlich mit dem Wässerchen angestoßen, mit dem Wodka, auf den Sieg, auf die Freundschaft, auf die Gesundheit, na zdorovje. Und es ist immer alles herrlich, die Russen können so herrlich frei und locker und fröhlich feiern. Ich habe aber nicht nur so fröhlich lockere Dinge erlebt auf Alchon, sondern auch Bedenkliches. Im Jahr 1986 gründete Russland den Pribaikalski Nationalpark, einen Nationalpark. Und die Insel Alchon liegt in diesem Nationalpark. 10 Jahre später erhielt die gesamte Baikalregion von der UNESCO den Weltnaturerbetitel verliehen, sodass Alchon also auch in der Weltnaturerbe-Region liegt. Und dort habe ich dann 2013 Folgendes erlebt. Es ist am 28. Oktober bewölkt und recht windig. Ich will Olga, die neben der Kirche in Chushir wohnt, besuchen. Zu Fuß mache ich mich auf in den 6 Kilometer entfernten Ort. Auf dem Weg dorthin steigt mir Geruch von verbrennendem Abfall in die Nase. Das nehme ich wahr, weil die Luft hier sonst immer klar und rein ist und Holzfeuer riechen anders. Die Kirche liegt auf einer Anhöhe und man hat einen schönen Blick über das Dorf, die angrenzenden Wälder und Inselberge. Aus dem Wald aufsteigender Rauch erweckt meine Aufmerksamkeit. Olga, da raucht es aus dem Wald, was wird da verbrannt? Völlig unaufgeregt, antwortet sie und zuckt dabei, aber hilflos mit den Schultern, Müll. Wirklich? Olga nickt. Brennender Müll? Im Wald? Ich bin gelinde gesagt entsetzt und kann das nicht fassen. Diesen Müllplatz muss ich mir ansehen. 2 Tage später finde ich ihn, den Müllplatz im Wald, und wage seine Besichtigung. Ein riesig großes Waldgelände, dessen Grenzen ich nicht erkennen kann, ist voll mit Müll über Müll, haufenweise, in Langreihen, alles durcheinander und nur teilweise sortiert. In einem großen Feuer wird Holz verbrannt. Ein Arbeiter zerrt es aus einem hohen Haufen Müll, der völlig mit Sand zugeweht ist und auf dem sich schon wieder Steppenpflanzen angesiedelt haben. Neben Holz kommen dabei auch große Metallteile und sonstiger Hausmüll zum Vorschein. Kein Wunder, dass der aufsteigende Rauch stinkt. Ein großer Belarus, das ist ein russischer Traktor, mit Schiebeschild und Schaufel karrt Müll zusammen und lädt ihn auf einen alten Gas. Das ist ein russischer Traktor mit Kippfunktion, der ihn wegfährt und nach ganz kurzer Zeit leer zurückkommt. Wo lädt er seine Fuhre ab? Das will ich wissen. Und noch viel mehr über das Geschehen auf dieser wilden Deponie im Wald. Mich überkommt ein Gefühl von Wut, Hilfsbereitschaft und Ohnmacht. Hilfe, ein Weltnaturerbe erstickt im Müll, schreit es in mir. Ich sehe dann zwei Männer auf dem Müllplatz laufen, die nicht unmittelbar mit dem Müll zu tun haben. Sie spreche ich an und befrage sie. Und sie geben mir bereitwillig Auskunft. Ein großer Teil des Mülls lege schon 40 Jahre dort, Sajus-Altlasten. Von der Nationalparkbehörde käme keine Hilfe. Es gäbe ein Bildungsproblem. Die Einheimischen verstünden nicht, dass die Mülltrennung zu Hause Sinn ergibt. Den Kindern in der Schule würde man das allerdings vermitteln. Und jährlich sammelten sie nach der sommerlichen Touristensaison den Müll vom Ufer. Aber wohin damit? Jeglicher Müll müsse mit der Fähre aufs Festland gebracht werden. 2 Monate im Frühling und Herbst führe die Fähre nicht. Müll entstünde trotzdem. Für Glas- und Plastikflaschen bekäme man Geld. Deshalb suche man sie aus dem Müll und sammle sie in Säcken. Aber trotzdem fehle es an dringend benötigten Geld für dringend benötigte Technik. Darf ich hier fotografieren, frage ich schließlich. Ja, das dürfen Sie. Man mag mich vielleicht für verrückt halten. Aber ich will wissen, wie sich diese Arbeit anfühlt und irgendetwas Nützliches, Hilfreiches, ach einfach eben irgendetwas gegen diese Misere tun. So verspreche ich den Männern spontan einen Tag Mithilfe bei der Müllsortierung. Ja, das können Sie machen. Glas- und Plastikflaschen sammeln, aber Handschuhe brauchen Sie und Säcke, ist die nüchterne Antwort. Arbeitshandschuhe habe ich, Säcke aber nicht. Die bekommen Sie von uns. Am nächsten Tag bin ich um 10 Uhr mit festem Schuhwerk, Arbeitshandschuhen und meinem Fotoapparat wieder dort. Tja, und dann arbeite ich mich allein nur mit einem dünnen Stock als Hilfe stochernd durch eine lange Reihe offenen, also neueren Mülls und sammle die Flaschen nach Material getrennt in Säcke. In der Müllreihe liegt völlig unsortierter Abfall, von der benutzten Babywindel über Essensreste, Plastik und Metallteile, Kleidung bis zu Holz, Papier und Glas. Eine herbstliche Sonne scheint, 2 Holzfeuer brennen, der Belarus arbeitet, 2 Lkw fahren den Müll weg, Männer haken die entstandene Fläche von Restmüll frei. Nach knapp 3 Stunden verstummen plötzlich alle Arbeitsgeräusche. Die Männer gehen zur Mittagspause. Auch ich verlasse die Müllplatzwaldsenke und esse oben auf der Steppe im Sonnenschein mein Brot. Der Specht sucht sich auch sein Futter und klopft eifrig die Stämme des Müllwaldes ab. Ansonsten ist es vollkommen still und der Wind bewegt nur sanft die spärlichen Grashalme im Steppensand. Der Baikal und die teils schneebedeckten Festlandsberge schimmern in verschiedenen Blautönen. Oh, diese Landschaft und dieser Müll. Meine Gedanken kommen nicht zur Ruhe. Kann man von Deutschland aus irgendwie helfen? Bildung? Fachliche Kooperation initiieren? Veröffentlichung? Mit dem Titel Weltnaturerbe wuchern? Flaschenpfand? Ach, mir will nicht in den Kopf, dass es keine Hilfsmöglichkeiten gibt. Oder schaffen Sie es allein? Mit jedem Touristen mehr entsteht mehr Müll. Oder würden sich die Russen gar nicht helfen lassen? Bin ich viel zu naiv? Mit dieser Frage endet das Kapitel nicht und eben auch das Buch nicht. Aber unsere Zeit hier, ja,
die endet so langsam, genau. Aber du hast noch Zeit mitgebracht, Petra. Also wenn Sie mögen, dann kommen Sie gern jetzt noch hier zum Buchverkauf, der hier immer im Sachbuchforum ist. Du beantwortest Fragen, du signierst gern Bücher. Und wer dann immer noch nicht genug hat, der braucht eigentlich nur durch diesen Vorhang hier treten und steht dann direkt bei uns im Regal. Da ist nämlich unser Verlagsstand, Travel Diary F214. Kommen Sie uns da gern besuchen. Die Petra ist auch die nächsten Tage immer mal da und steht auch für Fragen zur Verfügung. Und ansonsten vielen lieben Dank und alles Gute für Sie. Und danke dir, Petra.
Danke. Kann ich das einfach abziehen?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.